Jawohl, als Gemeinde, als Leib Christi sind wir untrennbar mit Israel verbunden, das ist so. Und wer etwas mehr darüber hören möchte, kann gerne die letzte Predigt nachhören auf unserer Webseite. So, jetzt machen wir langsam wieder zu, ja, Nachbarn und so. Das Thema heute, das halt irgendwie, das kriegen wir in den Griff. Das Thema heute ist, kannst du deine Erlösung verlieren? Nun, diese Frage hat verschiedene Unterthemen. Ja, nein, du bist nicht. Eines dieser Themen ist zum Beispiel, kann ich aus der Gnade fallen? Kann ich meine Himmelsbürgerschaft, wenn ich sie einmal errungen habe, wieder verlieren? Falls ja, wie kann das geschehen, wenn ich einfach langsam irgendwie lau werde und oder wenn ich zu viel sündige? Was ist zu viel? Wo ist die Grenze? Wo falle ich dann rüber? Kann ich, wenn ich wiedergeboren und gerettet bin, wieder in den Zustand der Verlorenheit zurückfallen? Falls ja, wie geschieht das? Geschieht das einfach so, dass ohne dass ich es merke? Oder habe ich da etwas damit zu tun? Kann ich mir jemals hundertprozentig sicher sein, dass ich die Ewigkeit bei Jesus verbringe? All diese Fragen, ein großer Kreis, da gibt es noch viele mehr. Diese kann man nicht mit einer Bibelstelle beantworten. Nein, deshalb werden wir heute und nächstes Mal verschiedene Bibelstellen aufgreifen und ich versuche, möglichst klare Antworten auf drei Fragen zu formulieren. Und falls ich es nicht schaffe, können wir dann gerne im Treffpunkt noch weiter darüber diskutieren. Die drei Fragen sind diese. Kann ein Christ seine Erlösung verlieren, wie das heute auf dem Zettel stand? Zweitens, kann jemand meinen, er sei gerettet, es aber nicht sein? Und drittens, verliere ich meine Erlösung, wenn ich nur genug sündige? Nun, heute beginnen wir mal mit der ersten Frage, oder? Und beginnen mit einer Bibelstelle, die wohl am meisten für Verwirrung sorgt. Das ist die Stelle aus Hebräer 6, Vers 4 bis 6. Da steht, es ist unmöglich, dass man Menschen, die einmal erleuchtet worden sind und die Gabe des Himmels gekostet haben, die Anteil am Heiligen Geist erhielten, das gute Wort Gottes, also die Kräfte der kommenden Welt geschmeckt haben, also das ist unmöglich, dass diese Menschen und doch abgefallen sind, wieder zur Änderung ihrer Einstellung zu bewegen zu können. Damit würden sie den Sohn Gottes noch einmal kreuzigen und ihn zum öffentlichen Gespött machen. Was bedeutet diese Schriftstelle? Nun, wie bei jeder biblischen Aussage gilt auch hier, da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, dass man immer den Kontext berücksichtigen muss. Nie eine Bibelstelle rauslösen, ohne den Kontext anzuschauen. Der Autor, und übrigens, es ist auch möglich, dass eine Frau diesen Brief geschrieben hat. Man weiß es nicht. Es könnte sein, dass Priscilla, die Lehrerin von Paulus, den sie diesen Brief verfasst hat. Aber man weiß es schließlich nicht, also es könnte auch Paulus gewesen sein. Auf alle Fälle, ich spreche jetzt mal vom Autor. Der Autor oder die Autorin dieses Briefes schreibt den Brief an Juden, die an Jesus glauben. Also nicht irgendwelche Juden im jüdischen Reich, sondern Juden, die ganz klar sich zu Jesus bekehrt haben. Und vielleicht kannst du dich in die Empfänger dieses Briefes irgendwie ein wenig hineinfühlen. Einige von uns haben ja einen traditionellen kirchlichen Hintergrund, einige katholisch, andere reformiert. Und wenn du die Bibel liest, bemerkst du vielleicht allmählich Dinge, die mehr mit deiner Tradition als mit der Wahrheit zu tun haben. Und du beginnst, die Wahrheit zu leben und die Tradition langsam einfach davon wegzukommen. Und das ist gut so. Das ist für uns relativ einfach, weil unsere alte Tradition nicht unser ganzes Leben bestimmt hat. Aber für die Juden damals war es etwas völlig anders. Wenn die Christen wurden, hey, das Alte Testament hat ihren gesamten, jeden Lebensbereich hat es bestimmt. Alles, was sie taten, was sie glaubten, was sie praktizierten, die Gesetze, die Feste, die Opfer, die Reinigungsvorschriften, die Regeln für Ehe und Gesellschaft, die Essensvorschriften, Kleider, alles, was sie praktiziert haben, alles, was sie je geglaubt hatten, hatte mit dem Gesetz des Mose zu tun. Das ganze Leben war bestimmt davon. Und nun muss man aber unterscheiden zwischen dem moralischen Gesetz, das für alle überall gilt, und dem zeremoniellen Gesetz über Ernährung, Feste und Rituale, die eigentlich nur auf Jesus hinweisen, diese zweite Reihe. Die zeremoniellen Gesetze weisen auf Jesus hin. Dann haben wir zum Beispiel das Passamal. Das sollte ja eigentlich die Christen auf Jesus aufmerksam machen. Jesus, das Opferlamm, wir haben das gefeiert im Abendmahl. Er ist das Opferlamm, geschlachtet für uns. Aber die haben, und für die Juden war es ein Zeichen auf Jesus hin. Für uns Christen ist es die Erfüllung aller Prophetien über Jesus. Und wir feiern damit das, was er für uns getan hat. Es ist eine völlig andere Sichtweise. Für einen Juden, der Christ geworden ist, ist es ein riesiger Schritt, den Unterschied zu kennen, wie er damals zu Gott kam und wie er heute zu Gott kommen kann. Das sind zwei völlig verschiedene Wege. Er war sich gewöhnt an gewissen heiligen Tagen, irgendwelche Tiere geschlachtet werden mussten, und er kannte den Opferaltar, er kannte das Blut, den Dienst des Hohepriesters und all das. Und nun hat er Jesus kennengelernt und es wird ihm gesagt, alle diese Dinge zeigen auf Jesus hin. Und das brauchst du nun nicht mehr, wenn du Jesus hast. Das ist vorbei. Und das stellt dem Juden seine ganze Welt auf den Kopf. Und der Hebräerbrief sagt diesem Juden quasi, geh nicht zurück zu deinen alten Wegen. Geh nicht zurück in deine Tradition. Diese Opfer und Feste waren zeitlich begrenzt und hatten eine zeitlich begrenzte Wirkung. Und dann kam Jesus. Etwas Neues hat die alte Ordnung abgelöst. Jesus ist nun hier. Du brauchst das alte System nicht mehr. Das hier ist besser. Falle nicht zurück in deine alten Traditionen. Im ganzen Hebräerbrief geht es letztlich immer nur um dieses eine große Thema. Falle nicht zurück. Und wir haben hier ein paar solche Beispiele. Hebräer 2, Vers 1. Wir müssen in höchstem Maß auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Sagt er zu diesen Juden, die Christen geworden sind. Oder dann in Hebräer 3, Vers 12. Passt auf, dass keiner von euch durch innerliche Rebellion dem Unglauben Raum gibt und sich wieder von dem lebendigen Gott abwendet. Hebräer 12, 14, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Uns heiligen heißt zugestehen, wir gehören ihm und ihm ähnlicher werden. Oder Hebräer 10, 39, doch wir gehören nicht zu denen, die sich zurückziehen und in ihr Verderben rennen. Nein, wir gehören zu denen, die glauben und somit das Leben gewinnen. Also dieser Brief, ich bin immer noch beim Kontext, der sagt uns, diesen Juden, pass auf, dass du nicht am Ziel vorbeitreibst, wende dich nicht ab von dem besseren Bund, stelle sicher, dass du Jesus gehörst und ihm ähnlicher wirst, ziehe dich nicht zurück von dem Heil in Jesus, lass dich nicht von den alten Traditionen einholen, sondern glaub an Jesus allein, das wahre Opferlamm, der wahre hohe Priester. Er ist jetzt da. Du brauchst das Alte nicht mehr. Er ist der hohe Priester. Er ist der große Hirte. Er ist der große Apostel. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der, auf den die Glaubensväter gehofft und gewartet haben. Er ist der, der im Himmel sitzt und alle Macht hat. Er ist die Erfüllung aller Verheißungen. Und in ihm haben wir die volle Erlösung und die Gewissheit, dass Gott uns vollständig annimmt. Amen. Das ist das Evangelium, Leute. Wir brauchen das Alte nicht mehr. Okay. Also ihr merkt schon, dieser Brief ist randvoll mit Begeisterung von Jesus oder über Jesus. Und das ist ja auch einer unserer Oikos-Werte, oder? Begeistert von Jesus. Die alte Ordnung ist Vergangenheit. Jesus ist jetzt da. Und dieser Brief sagt, dass die Juden sich nicht von ihm abwenden sollen. Okay, die Antwort auf die Frage, ob man vom Glauben abfallen kann. scheint im Hebräerbrief also mit Ja beantwortet zu werden. Das ist scheinbar möglich. Aber dieser fordert immer einen persönlichen Entschluss. Wer in der Heiligung lebt, wer immer näher zu Gott will, erlebt dies niemals. Wer sich entscheidet, ich brauche das nicht, kann davon schlittern. Man kann verschiedene Worte verwenden, wie abfallen, den Glauben verlieren, sich vom Glauben abwenden, zurückfallen, am Ziel vorbeitreiben, sich zurückziehen. Aber bei all diesen Wörtern sehen wir etwas gemeinsam. Es hat immer eine Aktivität dahinter. Es kann nicht einfach langsam, schleichend irgendwie geschehen, ohne dass wir etwas merken. Denn wir haben den Heiligen Geist in uns als Christen, der uns sagt, hey, Jesus ruft dich. Er ruft. Seine Stimme ist da und ist immer wieder neu da für Menschen, die in der Gefahr stehen, sich zurückzuziehen. Er ruft. Seine Arme sind offen. Es braucht eine Entscheidung, um sich abzuwenden. Und deshalb sage ich, man kann nicht vom Glauben abfallen, aber man kann sich vom Glauben abwenden. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Man kann nicht einfach abfallen, ohne dass man es merkt, aber man kann sich abwenden, bewusst. Paulus hat auf diese Weise einen Mitarbeiter verloren. Demas hat er geheißen. 2. Timotheus 4, Vers 10. Demas hat mich verlassen und ist nach Thessalonich gegangen, weil ihm die Welt lieber war, steht da. Demas hat offenbar eine Entscheidung getroffen und sich bewusst abgewendet. Er hat Jesus gekannt, ist ihm nachgefolgt, dann aber hat er die Welt lieber gewonnen. Er hat sich wie der verlorene Sohn vom Vater abgewandt. Er hat seinen Erlöser quasi ins Gesicht gespuckt, seine Liebe mit Füßen getreten oder wie wir es gelesen haben im Hebräer 6, den Sohn Gottes noch einmal gekreuzigt und ihn öffentlich zum Gespött gemacht. Was ist mit solchen Leuten wie Demas? Was ist mit deinem Sohn, deiner Tochter, deinem Ehepartner, deinen Eltern, deinem Freund, mit dir selber? Wenn du die Welt lieb gewinnst, nachdem du Jesus nachgefolgt bist, was passiert dann? Ich möchte hier ein Beispiel anfügen, persönlicher Art. Für die, die es nicht wissen, Sheila und ich haben nicht 4, sondern 5 Kinder, eigentlich. Das 5. ist eine Adoptivtochter. Sie hat vor 5 Jahren etwa die Beziehung mit uns beendet und seitdem jeglichen Kontakt mit uns abgebrochen, nicht nur mit uns, sondern mit allen Familienmitgliedern, mit allen befreundeten Leuten, mit allen, die wir kennen. Sich völlig zurückgezogen. Das war sehr, sehr schmerzhaft. Ist zum Teil immer noch. Aber falls sie nun plötzlich vor der Tür stehen sollte, nun, wir würden sie wieder aufnehmen. Auch wenn wir nur schwache Menschen sind, wir würden sie wieder aufnehmen. Und wenn wir, die wir so schwach sind, das tun würden, wie viel mehr wird Gott das tun? Und das zeigt uns Jesus sehr deutlich in einer Geschichte, die er erzählt. Es ist keine Lehre in dem Sinn, sondern es ist eine Geschichte, die er erzählt, ein Gleichnis. Und das sehen wir in Lukas 15. Die drei verlorenen Dinge. Das dritte war der Sohn, ihr wisst ja, er hat sein Erbe vorbezogen und ist los und hat alles aufgebraucht. Und dann steht da, er ging in sich und sprach, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater zurückgehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater spricht zu seinen Knechten, hey, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Bringt das gemästete Kalb, schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Was für eine Geschichte. Das zeigt uns das Herz Gottes. Also hier sehen wir, achten wir mal auf Jesu Wortwahl. Der Sohn sagt von sich selber, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Er hat sich abgewandt, er hat sich losgesagt, er wollte nichts mehr zu tun haben mit der Familie. Er wollte den Vater vergessen, den Bruder vergessen, alles zu Hause vergessen. Ich bin jetzt woanders, ich habe nichts mehr mit denen zu tun. Weg damit, ich gehöre nicht mehr dazu, ich bin ein Fremder geworden für sie. Und das sagt der Vater, dieser, mein Sohn, ist zurückgekehrt. Er lässt den Sohn nicht mal ausreden, als der da seine holprige Entschuldigung anbringen will, sondern hey, er rennt auf ihn zu. Und was das bedeutet, das haben wir ein anderes Mal gesehen. Er schützt ihn vor den Steinen, die fliegen, von den Ältesten, die den Sohn eigentlich verurteilen sollten. Der Vater lässt nichts dazwischen kommen. Er ist der Vater und das ist sein Sohn. Und er sagt, dieser mein Sohn, der hat sich zwar losgesagt, aber für mich gilt das nicht. Für den Vater gilt es nicht. Er nimmt ihn sofort wieder auf, als ob er noch nie fort gewesen wäre. Das ist ein Bild für die, die sich vom Glauben abwenden und dann meinen, sie seien verloren. Sie sind immer noch Söhne und Töchter Gottes. Das zeigt uns diese Geschichte. Und trotzdem sagt Jesus hier, mein Sohn war tot. Ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Das lässt gewisse Möglichkeiten offen. Aber wir können trotzdem daran festhalten, dass wo immer der Sohn war, für den Vater immer noch der Sohn geblieben ist. Und dass er ihm dieses Recht der Sohnschaft niemals entzogen hat. Wie genau das zu verstehen ist, lässt Jesus offen, aber auch hier müssen wir sehen, dass dies nur ein Gleichnis ist, das Jesus erzählt hat, nicht eine Lehre, sondern ein Beispiel. In Bezug auf unsere Frage, können Christen ihre Erlösung verlieren, haben wir bisher gesehen, dass Christen aus eigener Entscheidung den Weg mit Jesus verlassen können. Das ist möglich. Sie können sich der Welt zuwenden. Aber die Tür des Vaters und die Arme des Vaters sind immer offen für sie. Halleluja. Danke, Jesus. Die Frage ist nun, ob solche Christen, die sich von Gott abgewendet haben, immer noch gerettet sind. Das ist hier die Frage. Und hier gibt uns Paulus eine wirklich gute Antwort. Ich bin sehr dankbar für den Epheserbrief. Es ist mal nicht der Römerbrief. Der Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13, da steht Folgendes. Nachdem ihr das Wort der Wahrheit, der Freudenbotschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, und das bedeutet übrigens, ich habe mein Leben Jesus gegeben, ich habe ihm vertraut, ich habe um Vergebung gebetet für meine Sünden, und seine Herrschaft über mein Leben angenommen. Ich bin wiedergeboren. Ich bin ein Kind Gottes. Okay, das heißt Glauben. Nachdem ihr das Wort gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Wir haben ein Siegel bekommen. Und wisst ihr, was das für ein Siegel ist? Dieser Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe, und die Garantie für die vollständige Lösung seines Eigentums. Gottes Eigentum, das sind wir. Die vollständige Erlösung. Und wir haben eine Garantie. Und wer ist diese Garantie? Der Heilige Geist, der in jedem lebt, der einmal sein Leben Jesus gegeben hat. Das ist ein Halleluja wert, denke ich. Und das ist wohl der Schlüsselvers in der Bibel. Wenn es um Heilsgewissheit geht, ich bin so dankbar, dass dieser Vers in der Bibel steht. Gott hat uns eine Garantie gegeben. Und ich weiß nicht, Geschäftsleute unter uns, also was ist eine Garantie wert? Ja. Aber wenn eine Garantie von Gott kommt, was ist sie wert? Das ist die Garantie aller Garantien. Da gibt es nichts daran zu rütteln. Die Tatsache, dass der Heilige Geist in dir lebt, ist die Garantie für deine Rettung. Dass du auf ewig erlöst bist und deine Erbschaft antreten wirst, wie es hier heißt, die ewige Erlösung, das neue Jerusalem. Also nochmal in aller Klarheit, so klar wie ich es nur sagen kann, wenn wir das Evangelium der Erlösung gehört haben und im Glauben darauf geantwortet haben, sprich, wenn wir durch den Geist Gottes wiedergeboren sind und ihm bewusst die Führung unseres Lebens anvertraut haben, ihm nachfolgen, dann ist der Geist Gottes, der in uns lebt, die Garantie für unsere ewige und vollständige Erlösung. Wer wiedergeboren ist, bleibt ewig in Gottes Familie. Amen. Wenn dies umkehrbar wäre, dann müsste die Schrift das irgendwo zeigen. Dann müssen wir Schriftstellen finden, die sagen, also wenn ich durch mein Verhalten oder theologische Verirrung oder was weiß ich, irgendwie diesen Vorgang rückgängig machen könnte, dann müsste dies in der Schrift zu finden sein. Es gibt aber keine Lehre, soweit ich weiß. Und ich habe die Bibel gut durchforscht. Und einige Theologen haben mir da auch ihre Ratschläge mitgegeben, schriftlich, ja, in ihren Büchern. Es gibt keine Lehre in der Bibel, die sagt, dass Sünden, die vergeben sind und ausgelöscht wurden, wiederhergestellt werden können. Solche Dinge kann vielleicht Microsoft Word machen, aber unsere Sünden kannst du nicht wiederherstellen, wenn sie vergeben sind. Oder dass man nach der Neugeburt wieder ungeboren werden kann. Ich meine, ja, man stelle sich das vor. Keine Ahnung, wie das geht. Das geht nicht. Sorry. Ja. Es gibt keine Lehre des Erlösungsverlustes oder der Geburtsumkehrung. Gibt es nicht. Ich meine, Gott hätte für das Christwerden irgendwie ein anderes Wortspiel gebrauchen können, wie irgendwie du schreitest in einen anderen Raum oder irgendetwas. Aber, oder in ein anderes Land. Aber Gott spricht in der Bibel von Neugeburt, von neuem Leben, zum Leben kommen, ewiges Leben haben. Was meinst du, weshalb benutzt Gott genau diese Worte? Weil sie unumkehrbar sind. Halleluja. Es gibt kein zeitlich begrenztes ewiges Leben. Das wäre ein Widerspruch in sich. Ja. Wenn du ewiges Leben bekommen hast, wie heißt es im Johannes 3,16? Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein zeitlich begrenztes Nein, ewiges Leben haben, Halleluja. Jawohl. Ewiges Leben dauert per Definition für immer. Damit erzähle ich euch nichts Neues. Und wer es empfangen hat, kann es nicht wieder verlieren, denn sonst wäre es ja nicht ewig. Ja, er kann sich der Welt zuwenden, aber die Geschichte des verlorenen Sohnes zeigt uns, dass die Sohnschaft von Gott dennoch Bestand hat. Jetzt denkst du vielleicht, ja cool, dann kann ich ja leben, wie ich will, oder spielt alles keine Rolle, jetzt gehe ich mal so richtig sündigen und ja, Gott vergibt mir dann am Ende schon. Nun, darauf werde ich im nächsten Gottesdienst eingehen. Nein, ein vorsätzlich sündiger Lebensstil ist natürlich etwas anderes, als einfach mal gedankenlos oder einfach mal überraschend hinzufallen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, das müssen wir schon sehen. Und möglicherweise kommt hier auch 1. Korinther 3 zum Zug, wo es heißt, habe ich diese Schriftstelle hier? Nein, habe ich nicht. Okay. Da heißt es, 1. Korinther 3, 11, folgende, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Das ist mal klar. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, wird er Lohn empfangen. Also Gold, Silber, Edelsteine, gute Bausteine, jawohl. Lohn im Himmel. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, also keine Belohnung empfangen. Dann geht es weiter, da steht, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Nun, auch hier, wir wissen nicht genau, was das heißt. Aber ich sage dir, du willst das Feuer Gottes, das Gerichtsfeuer Gottes nicht erleben. So viel weiß ich. Als wiedergeborener Mensch den Weg des Lebens zu verlassen, hat Konsequenzen. Zuerst wirst du in diesem Leben hier die Konsequenzen davon tragen müssen. Das ist unausweichlich. Weiter beraubst du dich selbst für die gesamte Ewigkeit. Du raubst dir nicht die Ewigkeit bei Jesus, aber die Qualität deiner Ewigkeit bei Jesus. Du wirst Millionen von Lebenszeiten damit verbringen, keinen Lohn zu haben. Und drittens, auch wenn du tatsächlich gerettet bist, dann nur wie durchs Feuer. Und eben dieses Feuer Gottes, ich sage dir, das willst du nicht spüren. Das willst du einfach nicht, glaube mir. Nun, ich muss ehrlich zugeben, also es ist klar, ich habe nicht alle Erkenntnis über die Bibel. Und als Pastor dieser Gemeinde muss ich mich eines Tages auch, ja, vor Gott dafür verantworten, was ich lehre. Aber von dem, was ich erkenne und wie die meisten bibeltreuen Theologen es auslegen, können wir festhalten, dass die Bibel in diesem Punkt klar ist. Du kannst nicht aus der Erlösung fallen. Du kannst dich abwenden, aber das gilt vor Gott nicht. Du bist immer noch sein Kind. So wie es nicht für uns gilt als Adoptiveltern, wenn unsere Adoptivtochter sich von uns abwendet, falls sie sich entscheidet, zurückzukommen, werden wir sie nicht abweisen. Und falls sie nicht zurückkommt, bleibt sie dennoch unsere Tochter. Aber dies ist auch so bei Gott selbst. Schauen wir mal, das ist etwas, das mir heute, also das mir erst kürzlich aufgefallen ist. Gottes auserwähltes Volk Israel. Die haben sich immer und immer und immer wieder von Gott abgewandt. Die haben rebelliert, was das Zeug hält. Und tun es heute noch. Aber was sagt die Bibel? 1. Korinther 15, am Ende wird ganz Israel gerettet. Amen. Gott wird sie retten, wird sie nicht verloren gehen lassen, weil er sie dazu bestimmt hat. Ja. Punkt. Petrus, anderes Beispiel, hatte Jesus dreimal verleugnet und sich klar gegen ihn gestellt. Ja, mit dem habe ich nichts zu tun, den kenne ich nicht. Dreimal. Jesus hat ihn nicht aufgegeben. Was hat er getan? Er hat ihn wieder in den Dienst eingesetzt. Ich kann mir vorstellen, wie er da stand, Arme offen, kommt und sagt, komm her, mein Freund. Oder eben der verlorene Sohn, der sich vom Vater abgewandt hatte, aber dennoch das Kind Gottes blieb. Adoption bleibt. Familienzugehörigkeit bleibt. Erwählung bleibt. Das ewige Leben hat kein Ablaufdatum. Du kannst es nicht verlieren, weil es eben ewig ist. Und solange du Jesus nachfolgst, wirst du sowieso niemals in diese Gefahr kommen. Das ist ganz klar. Denn du kannst nicht gleichzeitig Jesus nachfolgen und dich von ihm abwenden. Da müsstest du immer zwei Seiten laufen. Du kannst nicht einfach wegrutschen, ohne es zu merken. Du merkst das. Solange du gerettet sein willst, bist du nicht in Gefahr. Und wenn du wiedergeboren bist, dann bist du sicher bei Jesus, weil Gott durch den Heiligen Geist deine Erlösung garantiert, wie wir gesehen haben in Epheser 1, Vers 13. Ja, gut, ich muss langsam zum Schluss kommen, aber noch ein Teaser für nächstes Mal. Es gibt natürlich noch die Frage, was ist mit denen, die sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und all diese tollen Dinge getan? Und Jesus wird sagen, weichet von mir, ich habe euch nie gekannt. Was sind das für Leute? Ich kann heute nicht darauf eingehen. Aber ja, sorry, ich könnte gerne 3 Stunden predigen, aber ich mute euch das nicht zu. Okay, aber was für Leute sind das? Und diese Frage werden wir dann anschauen. Auf die heutige Frage, kann ein Christ seine Lösung verlieren, kann ich dir heute zusprechen mit Epheser 1, 13, 14. Wenn du das Evangelium gehört hast und im Glauben darauf geantwortet hast, dann bist du mit dem Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist deine Garantie für eine vollständige Erlösung. Ja, glaub es, nimm es an. Und Johannes 10, 28 sagt, ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand, sag mal miteinander, niemand, nochmal, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Weder du selber, noch der Teufel, noch dein Arbeitskollege, noch dein Verwandter, irgendwie. Niemand.
Niemand.
Niemand, genau, danke Peter. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann es aus der Hand meines Vaters reißen. Jesus sagt das zweimal. Also hier haben wir die Garantie. Halleluja. So, Gott sei Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn, der uns erlöst hat und seine ewige Erlösung gegeben hat, die unzerstörbar ist. Ewiges Leben, das nicht abläuft, ohne Ablaufdatum. Halleluja. Jawohl. Danke, Jesus. Wir preisen deinen Namen. Du liebst uns so sehr und hast das alles für uns möglich gemacht. Nicht, weil wir toll wären, sondern weil du toll bist. Nicht aus unseren Werken. Wir können nichts, Herr. Wir sind verloren ohne dich. Aber mit dir sind wir gerettet. Du hast es vollbracht für uns. Nicht durch unsere Werke, sondern durch dein vollbrachtes Werk am Kreuz. Und Herr, wir können einfach nicht anders als uns vor dir einfach, wie sagt man dem, surrender, alles loslassen, hinfallen, uns hingeben. Nichts von uns, sondern alles von dir, Jesus. Aufgrund deiner Kraft sind wir gerettet, nicht aus eigener Kraft. Und danke für deine Liebe, danke für deine Gnade, danke für deine Erlösung und für die Sicherheit, für die Garantie, die du uns gegeben hast mit dem Heiligen Geist. Amen. Halleluja.